Kalle, 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 was war denn da wieder los? Die Audiospur ist kaum zu gebrauchen. Ich werde jetzt wieder irgendwie so einen Trick anwenden, dass du dann aber klingst wie aus der Konserve. Da kannst du dich mal schön entschuldigen bei den Hörern. Ciao.
Der Mann im Hintergrund, Micha, bekommt alles hin. Ja, sorry an alle Hörer, auch die Sprachnachricht kommt jetzt hier gerade aus der Schwimmhalle. Es ist Donnerstagabend, morgen soll der Podcast online gehen für euch. Und ja, ich werde auf alle Fälle mein Bestes geben und gucken, woran die Rückkopplung lag, dass diese Störung war. Minute 25, habe ich gehört, soll es besser werden. Also einfach kurz durchhalten und dafür wird die Soundqualität in den nächsten Folgen für das ganze Jahr absolut Premium, das garantiere ich. Sorry an alle Hörer, ich hoffe, ihr haltet aus und diesmal zählt nur der Content und der Inhalt und nicht die Stimme. Also in dem Sinne, viel Spaß und gutes Training am Wochenende, zieht ordentlich durch und ein großes Sorry nochmal.
Geht nicht so hart ins Gericht mit dem Kalle. Podcasten ist schließlich nur sein Nebenjob. Der Junge ist Triathlon-Profi. Nur noch mal, um das klarzustellen.
Ja, Aloha Konrad, erstmal nach Berlin. Ich muss sagen, gestern, also jetzt ist ja heute wieder mittlerweile Mittwoch, bin am Sonntag gelandet und das Wetter sieht auch wieder ganz nett aus. Die Sonne ist mal wieder draußen und krieg wenig mit von diesem trüben Januarwetter, wo alle immer gesagt haben, es ist ganz dunkel draußen und es wird nicht mehr hell. Und gestern Abend habe ich mit der Freude festgestellt, dass es auch jetzt wieder bis 17:40, 17:50 hell ist. Also ich glaube, die Zeit im Januar gut überbrückt.
Ja, du hast vollkommen recht. Du hast dir das Schlimmste erspart. Wir haben das hier ausgesessen und haben hart daran gearbeitet. Aber man vergisst ja immer, dass schon seit, na, ich glaube, 23. Dezember, nagel mich nicht fest, wann die Winterwende ist, aber seither werden die Tage ja wieder länger. Und du hast recht, es lohnt sich jetzt auch um 17 Uhr nochmal rauszugehen. Es ist noch hell, man kann noch was machen. Und du kannst die Zeit hier voll gut nutzen. Am Abend noch eine Runde schwimmen. Ich habe gesehen, du warst doch schon wieder in den bestimmten Hallenbädern da in deiner Region. Geht da alles? Ist alles offen zurzeit?
Alles ist offen, es ist entspannt. Es ist halt nur so, ich war gestern dann halt 17:30 Uhr und ich sag mal, das ist entspannt, so von 17:30 bis 18:15 Uhr, aber dann gibt es so 18:15 bis 18:45 Uhr ist so eine Stoßzeit, wenn die Leute alle von Arbeit kommen und vorm Abendbrot nochmal schwimmen gehen. Werde ich jetzt versuchen, ein bisschen zu vermeiden, entweder früher oder später, aber tendenziell früher. Aber alles entspannt und konnte gestern dann quasi schon wieder ganz gut ins Training hier einsteigen.
Also hervorragende Bedingungen auch hier, denn du hast uns ja letzte Woche schon verraten, du wirst die Belastungszeit hier in Deutschland noch ein kleines bisschen strecken und noch ein Mühchen verlängern. Wie genau sieht jetzt die Detailplanung aus? Was steht gerade an?
Ja, also im Endeffekt versuchen wir ähnlich des Blockes von Fuerteventura jetzt weiter fortzufahren. Sonntag und Montag waren aber trotzdem aufgrund der Reise und der neuen klimatischen Bedingungen eher dann nur mit 1 bis 2 Stunden Training versehen. Und ja, jetzt versuchen wir die Woche dann irgendwie so 20, 25 Stunden in der Summe noch zu haben. Das Radfahren ein bisschen reduziert, also es ist, glaube ich, jetzt auf 10 oder 11 Stunden. Und nur mit einer Intensität und das Laufen dann auch nochmal mit einer Intensität. Das ist halt einfach dem geschuldet, dass halt nächste Woche Dienstag und Donnerstag dann der Aerotest ansteht in Köln, in Büttgen auf der Bahn. Und nach Köln fahren Aerotests und so weiter. Da ist an dem Tag ja nicht viel mit Training und an dem Tag vorher auch nicht. Und so werden das dann halt sonst fast 14 Tage Entlastung. Und das ist halt eigentlich der Grund, warum wir es ein Stückchen länger machen. Und danach in der ersten Belastungswoche, Anfang März, 1., 2. März, steht dann auch die Leistungsdiagnostik an. Und da werden wir dann Zahlen, Daten, Fakten bekommen und gucken, wie das Trainingslager gewirkt hat.
Mega spannend. Ich bin auch schon echt richtig heiß drauf auf deinen Bahntest, weil es ist ja im Prinzip eine kleine Wundertüte. Was kommt da raus? Kommt da raus, hey Kalle, sieht alles schon ziemlich geil aus. Wir haben jetzt hier noch 1,7 Watt gefunden bei 45 km/h, aber eigentlich war schon alles perfekt. Oder es kommt raus, Naja, pass auf, hier und da hätte man noch die und die Stellschraube, die kann man noch drehen. Wie geht man in dieses Testszenario rein? Hast du schon irgendwelche Ideen, wie du das quasi angehst? Also hast du so eine Range, wo du dran rumspielen willst? Willst du am Cockpit spielen oder an der Sitzposition, am Sattel, an den Cleats oder würdest du sagen, hey, wir machen erstmal eine Baseline und dann sollen die Experten erstmal sagen?
Ja, also die Sache ist halt, dass quasi ich ja das erste Mal jetzt mit dem Canyon-Rad das mache. Ich habe das vorher mit meinem anderen Zeitfahrrad mal gemacht, mit dem Simplon. Und das ist natürlich jetzt erstmal die Baseline. Und dann sollen die das aber erstmal festlegen oder beziehungsweise den alten Standard, den ich hatte, dass man den erstmal als Ausgangswert nimmt und dann halt guckt, inwiefern man dann was verändert. Und dann ist auch die nächste Frage, inwiefern ich das dann halt halten kann oder auch umsetzen kann. Und dann möchte ich gern mal mehrere Sachen ausprobieren. Also das eine ist halt zum Beispiel, ich möchte gucken, was der Unterschied ist zwischen Einfachkettenblatt und Zweifachkettenblatt, weil quasi beim Einfachkettenblatt ist ja manchmal wie in Tulsa das Risiko, dass die Kette halt dann runterspringt. Und da würde ich einfach gerne wissen, wie viel der Umwerfer halt in der Konstellation bei mir ausmacht. Die nächste Sache so ein bisschen, die ich gerne testen möchte, ist das quasi mit diesen Aero-Calves. Also mittlerweile siehst du ja relativ viele Athleten, die diese Calves haben. Das würde ich halt auch gerne mal gucken, ob das wirklich was bringt oder ob das nichts bringt. Weil ja aus stilistischen Punkten würde ich sie jetzt nicht unbedingt anziehen, aber wenn die halt wirklich 4-5 Watt bringen, was halt auch individuell ist, dann das und jetzt was ganz Verrücktes, also die Sache ist, der Magnus Ditlev hat ja mittlerweile so einen Lenker, den er sich selbst gemacht hat. Also jetzt hat er einen aus Carbon, aber gute alte Quellen, wer mal gucken will, kann sich das auch auf Instagram mal anschauen, der sieht, dass der da einfach irgend so eine ISO- oder Tonmatte hingelegt hat und die festgemacht hat, um das als geschlossenes Gebilde zu bekommen. Ich muss mal kurz hier das Fenster zu machen, weil, Entschuldigung, das ist wieder Live-Podcast, weil hier gerade ein Hubschrauber die ganze Zeit über der Wohnung fliegt. So, ich hoffe, das ist okay. Genau.
Ich habe mich schon gewundert, was das ist. So. Danke dir.
So. Entschuldigung an die Hörer. Also ich wiederhole nochmal. Genau, ich würde das vielleicht mal sogar das mit diesem Lenker, den als geschlossenes System versuchen, was das halt ausmacht und so weiter und so ein bisschen tüfteln halt.
Da sind wir beim Gaffer-Tape. Ne? Das hat ja der Kollege von Dreamarkt, der Frank Wechsel, schon gesagt. Die billigste Variante ist halt einfach mit Gaffer-Tape das von unten zuzukleben. Kriegst du keinen Schönheitspreis für, aber aerodynamisch soll das tatsächlich Vorteile bringen. Aber das ist ja genau das, was ich gefragt habe. Du hast also schon diverse Setup-Ideen, die du einfach durchtesten möchtest im Vergleich zur, ich nenne es mal Baseline, also zu deinem ganz normalen Setup, was du bisher hattest. Und dann kann man sich ja auch gerne auf die Experten dort berufen und verlassen. Die sehen ja auch gewisse Dinge und haben dann mit Sicherheit auch Ideen, sagen, okay, lass uns das doch mal probieren, indem wir, weiß ich nicht, hier an den Extensions nochmal ein bisschen was rumschrauben oder ein bisschen höher, ein bisschen runter oder vielleicht, wer weiß, vielleicht haben die auch guten Input, was sich schnell umsetzen lässt, wo du dann sagst, ja, ist easy, kann ich machen, kann ich halten und bringt auch wirklich was. Also ich finde es sehr spannend, ich würde gern selber mitkommen mit meinem Rad und würde das gleiche Test-Setup auch machen, aber geht leider nicht, muss arbeiten.
Na, noch, Konrad, also du weißt ja, wenn du in Richtung Hawaii dann langfristig gehst, dann kannst du es auch mal. Nee, also ich denke halt auch, dass das, wenn jemand als Amateur richtig, richtig Gas geben will und irgendwie ganz weit nach vorne in der AK bei einem Ironman oder Hawaii, dann ist das schon auch eine Möglichkeit, aber ich glaube halt wirklich, das ist dann so ein bisschen der Endpunkt, wenn man im Training schon auch viel optimiert hat und alles gemacht hat. Ja, dementsprechend teile ich das gern, was rauskommt. Das letzte Mal war ich halt da und muss halt sagen, dass ich da auch vor 3-4 Jahren nicht dementsprechend vorbereitet war. Also einfach hatte ich nicht so viel Einstellmöglichkeiten mit dem Fahrrad, hatte nicht so viel Material dabei. Das ist der erste Punkt. Und der nächste Punkt, den ich auch immer empfehlen würde, ist sowohl noch ein altes Rennrad mitzunehmen und vielleicht eine Rolle, weil man fährt dann halt da irgendwie immer 5-6 Minuten oder auch 8, es kommt ganz drauf an, auf der Bahn in seinem Wettkampftempo, was ja dann Wattzahl XY ist, aber was ja schon auch ein bisschen wehtun kann. So, und danach geht man halt runter, dann wird wieder was verstellt und in dieser Zeit ist halt immer irgendwie, das ist halt so eine Stehphase oder Leerphase und der Körper macht da gar nichts. Also er kämpft immer nur so aus Wettkampftempo-Modus Stillstand, Wettkampftempo-Modus Stillstand. Und als ich das letzte Mal gemacht habe, ganz so warm ist es ja auch nicht, es regnet zwar nicht, aber es sind trotzdem nur 12, 13 Grad. Da war ich danach 2, 3 Tage richtig paniert, aber ich glaube einfach nicht durch die Belastung, sondern einfach, weil halt immer dieses Stehen, Fahren und dem möchte ich diesmal vorbeugen und werde 2 Fahrräder mitnehmen und auch eine Rolle, dass ich dann quasi immer nach jedem Set oder jedem Durchlauf da auch nochmal 2, 3 Minuten locker auskurbel und dann quasi wieder in das nächste gehe, aber nicht einfach dann immer da rumstehen. Das ist nicht ganz so vorteilhaft.
Ja, das klingt so, als wenn du dir schon Gedanken gemacht hast. Aber ja, natürlich, man macht ja die Tests jetzt nicht im Wohlfühltempo, sondern du willst ja wirklich wissen, was ist bei 70.3-Tempo der Fall, was ist bei Ironman-Tempo der Fall. Und ja, da musst du natürlich reinhauen, das ist klar. Hast du noch Begleitung? Kommt jemand mit aus deinem Team, der da quasi ein bisschen supportet? Weil es klingt natürlich nach einem gewissen Aufwand. 2 Räder, eine Rolle, Material, was zum Schrauben, Sachen, die du testen willst. Das läppert sich ja langsam, ja? Also wäre schon gut, wenn dich jemand unterstützt.
Also ne, das Schrauben machen die, aber um das Ganze so ein bisschen zu aufzubereiten, habe ich jetzt den Dirk gefragt, den Fotografen, ob der mitkommt, weil Level Up the Game, wenn man sich das jetzt anschaut, also einen Jan Stratmann, der hatte einen Fotografen 4, 5 Tage mit auf Fuerte und hat da die Bilder gemacht. Dann hat Florian Angert jetzt jemanden dabei, der immer Bilder für ihn macht und die dann natürlich auch anders unterstützen. Aber mittlerweile ist es ja so, wie wir das jetzt auch mit den Podcast machen. Es geht darum, irgendwie quasi Medien zu kreieren oder zu erschaffen. Aber wenn man das so ja, weitblickend betrachtet, ist es jetzt mittlerweile Aufgabe der Athleten, das auch selbst zu bewerkstelligen, um halt quasi den Amateuren einen ganzjährigen Einblick zu gewährleisten bei allen Sachen, die man macht und nicht nur beim Wettkampf XY vorher und nachher.
Das ist definitiv der Fall. Es befruchtet die ganze Szene und ich glaube, für den Triathlon insgesamt ist diese Entwicklung wirklich geil. Weil wir begrüßen jetzt auch Freddy Funk auf YouTube mit einem eigenen Channel. Er hat auch schon den Trainingstag veröffentlicht und schon ein Anfangsvideo mit Leistungsdiagnostik und so. Und man sieht, also das wäre zumindest meine Vermutung, dass er das nicht ganz alleine macht. Also das ist schon die Bilder so beim Radfahren und so. Hat er vielleicht ein bisschen Hilfe, was auch geil ist, ja, dass auf jeden Fall guter Content rüberkommt und dass wir da up to date sind und halt auch mal reinblicken können, was machen die anderen so, wie kochen die denn? Ja, am Ende kochen alle nur mit Wasser, das wissen wir, aber trotzdem kann man sich ja hier und da inspirieren lassen und ist motiviert und vor allem den Age-Grupper motiviert es, so eine Videos zu sehen oder Bildmaterial oder einen Podcast zu hören. Ich finde es selber auch geil.
Ja, genau. Und definitiv, also ich bin da dran, auf alle Fälle, dass ich da nicht das alleine mache, sondern dass es mit ein, zwei Leuten noch quasi als Umfeld aufgebaut wird. Ja, genau, das ist dann nächste Woche. Kann ich dir dann auch Donnerstag komplett alle Updates hier veröffentlichen und sagen, wie es war, wie es lief. Und ja, dann ist dann danach wirklich mal 3, 4 Tage ein bisschen ruhiger Training, 1, 2 Einheiten. Und dann kommen die Leistungsdiagnostik mit Zahlen, Daten, Fakten, wo wir denn schon das Thema für die darauffolgende Woche haben.
Ja, das ist jetzt eine spannende Phase. Ich meine, wir haben ja schon im Dezember angefangen zu analysieren und anzumoderieren, welche kleinen Stellschrauben alle noch so ein bisschen gedreht werden müssen. Und jetzt wird gedreht. Der Schraubendreher ist angesetzt. Jetzt wird er rumgezogen. Und ich bin echt mega, mega, mega gespannt, welche Erkenntnisse treten auf und bringen diese Erkenntnisse einen Vorteil für dich? Ja, das ist ja diese kleine Blackbox. Es könnte ja theoretisch sein, es kommt raus, ja, nee, ist alles schon relativ optimal, ja, alles gut. Oder bei der Leistungsdiagnostik kommt raus, ja, die Werte, die du immer schon angenommen hast, dass das hier, das ist tatsächlich dein FatMax, das ist tatsächlich deine Schwelle und so sieht deine Bildungsrate aus und so viel musst du essen, alles klar soweit. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, dass man überall noch kleine Potenziale findet.
Ja, also ich glaube auch nicht, dass das alles schon das Optimum ist. Also das wäre ja auch irgendwie, wenn man das jetzt alles vorher so gut es geht gemacht hat, aber ohne da halt wirklich genau ins Detail zu schauen, denke ich, dass da halt schon noch das eine oder andere rauskommt und dann auch wieder, wenn man daran arbeitet, halt schaut, was dann wirklich passiert ist, ne, dann im Training und inwiefern das wirklich eine Verbesserung erzeugt hat. Und das finde ich definitiv spannend, den Prozess. Und ist halt auch interessant, dass es mittlerweile Status quo ist, ja, wirklich alles auszuprobieren. Also wenn man auch jetzt zum Beispiel bei Frodeno guckt, ne, also der weiß, dass ihn im St. George wahrscheinlich das härteste Rennen, also nicht seines Lebens, aber auf alle Fälle weiß er, dass dort ein paar Jungs ihm Konkurrenz bieten können. Und man hat ihn eigentlich, glaube ich, die letzten Jahre wenig in den Bergen oder in der Höhe gesehen. Aber mittlerweile sieht man ihn nur noch in Andorra. Das ist wahrscheinlich nur 2-3 Stunden Autofahrt von ihm weg. Und ist dann auch wahrscheinlich einfacher vereinbarer mit der Familie und so, dass er seine Kinder auch mal sieht. Aber ich finde interessant, dass er jetzt auch diesen Weg geht, Höhe, Berge und so weiter. Und ja, mein Augenschein nach hat das schon viel auch mit St. George zu tun.
Das glaube ich auch. Was ich auch gesehen habe und dem natürlich entspricht, ist ein Video, wo man ihn hat laufen sehen. Das sah aus wie Intervalle am Berg. Er hat sich eine Straße rausgesucht. Ich würde jetzt mal schätzen von außen so 2, 3, 4% Steigung. Mehr wird es nicht gewesen sein. Also man konnte schon noch schnell hochrennen. Und das hat er auch getan. Offenkundig wurde gefilmt dabei. Schönes Video. Der Gag am Ende war, er hat dann mit einem Laktatmessgerät noch im Finger irgendwie rumgestochert und irgendwas gemessen. Und dann stand Error auf dem Gerät. Also das war die Auflösung. Wir wissen natürlich von Jan Frodeno wie immer rein gar nichts. Aber man sieht, es bewegt sich was, es tut sich was. Und das Geile ist, in unserem Triathlon-Sport, ständig kommen irgendwelche neuen Ideen, neue Versuche. Mach mal das. Nein, man muss jetzt so trainieren. Die Norweger haben das gesagt. Weißt du, es ist ständig in Bewegung. Und manchmal könnte man alles eindampfen und sagen, mach's mal lieber so wie der Lodder. Der Lodder sagt, ihr müsst einfach nur Umfang machen, ihr müsst viel machen. Ja, also, und wenn du 40 Stunden die Woche hast, dann brauchst du auch nicht mehr über die Intensitäten reden, weil das überlebst du nicht. Ja, also mach einfach. Und das regelt dann der Körper schon alleine. Mach mal 40 Stunden die Woche und dann hast es.
Naja, ganz so. Finde ich das nicht. Da ist Lothar vielleicht, da muss er auch jetzt nochmal mit der Zeit gehen. Aber was du gerade sagst, Frodo schaut wahrscheinlich aber vielleicht auch nicht selber, so wie wir das auch machen, gucken oder mein Trainer, was die Norweger machen. Und Gustav Iden hat ja aber jetzt, er veröffentlicht nicht mehr alles auf Strava. Ne? Also sie wollen jetzt, sie sehen, okay, die anderen haben geschaut. Aber gut, jetzt ist es eigentlich, also klar, alle neuen Sachen veröffentliche sie nicht. Aber ich weiß zum Beispiel, dass verschiedene Wissenschaftler auch für die Deutsche Triathlon Union das ganze Jahr der Norweger schon analysiert haben und die Trainingsdaten aufgezeichnet haben. Und der Kollege Simon Müller wird auch seine Datenbank dazu haben.
Das glaube ich auch. Und das habe ich auch gesehen, dass die Wattwerte jetzt ab sofort nicht mehr veröffentlicht werden. Und es ist für mich ein Indiz dafür, dass sie schon wieder irgendwas Neues probieren. Ja, weil sonst könntest du ja sagen, come on, same, who cares? Aber ich glaube, da ist schon wieder was im Busch. Und wir können gespannt sein. Ja, es ist ja neben St. George gibt's ja noch dieses Sub-7-Projekt, Sub-7, Sub-8 für die Damen, was jetzt auch announced wurde. Auf dem Lausitzring soll das stattfinden, 5. oder 6. Juni. In Deutschland quasi. Wir könnten live hinfahren und zuschauen. Also es ist um die Ecke. Mal gucken, ob das terminlich irgendwie schon ein bisschen reinpasst. Das wäre mega spannend. Und worauf ich hinaus wollte ist, wir haben ja die gewisse Umwege, um rauszufinden, was die Norweger probieren. Man kann ja auf Lionel Sanders gucken, der ja bei Mikael Iden trainiert und quasi sehr nah dran ist und weiterhin freizügig seine Videos veröffentlicht und seine Trainingsphilosophie, seine neue, bekannt gibt. Da hast du auch schon mal reingeschaut. Das letzte Video ging ums Thema Laufen. Das würde ich heute gerne mal mit dir analysieren. Lauftraining im Triathlon. Das ist nicht nur Lit und Hit. Das ist mehr.
Definitiv. Und das ist definitiv komplett mehr. Und das ist auch meiner Meinung nach nicht, auch wie Lothar letzte Woche im Samstagstalk gesagt hat, alle laufen zu viel im Trainingslager. Man braucht nur Radfahren und soll das aus wirtschaftlichen Aspekten sehen. Nee, also definitiv, ich denke vor allen Dingen dieser Zwischenbereich, weil im Endeffekt Lit und Hit ist ja eigentlich null das Tempo, was unserem Wettkampftempo näher kommt. Also sowohl beim Amateur als auch beim Profi. Also diesen Bereich braucht man ja eigentlich, also Lit vielleicht, wenn man komplett hochgegangen ist, und hochintensiv braucht man vielleicht den letzten Kilometer im Zielspurt oder so, oder vielleicht zwischendurch mal, um eine Attacke zu setzen. Aber sonst ist es ja eigentlich den Bereich, den man überhaupt nicht anspricht. Und das ist ja auch, was ich halt denke, dass man die anderen Bereiche, die dazwischen kommen, was ja relativ großer Bereich ist, ne? Also wenn man die Zeitspanne sieht auf einen Kilometer, dass man die auch ökonomisieren muss und auch trainieren muss.
Ja und nein. Das ist natürlich abhängig von der Trainingsphilosophie. Dieser polarisierte Ansatz mit dem Lit und Hit, der zielt ja vorrangig ab auf diese Stoffwechselprozesse im Hintergrund. Du bereitest dich quasi darauf vor, deine Grenzen zu verschieben. Ja, und deine Grenze ist natürlich am Ende zu definieren. Reden wir über Langstreckentriathlon, ja, dann ist es am Ende, ist deine Grenze, kommst du mit der Energie hin? Weil das Lauftempo zu halten sollte eigentlich nicht deine Schwierigkeit sein im Ironman Race Pace. Das hast du ja normalerweise drauf. Je kürzer die Distanz wird, desto interessanter wird eigentlich diese VO2 Max Komponente. Ja, dass du deine Ausbelastungsgrenze weiter erhöhst, quasi deine, auch damit verbunden, deine anaerobe Schwelle oder deine Threshold oder FTP oder wie auch immer. Es gibt 1000 Begriffe dafür. Wir können auch einfach auf Deutsch sagen, deine Dauerleistungsgrenze für meinetwegen 10 Kilometer Lauf. Ja, da gibt's eine Grenze. Du brauchst dich nur bei einem 10 Kilometer Lauf an die Startlinie stellen und versuchen, 10 Kilometer Vollgas zu laufen. Dann stellt sich so deine Dauerleistungsgrenzgeschwindigkeit ein. So, und diese Grenze zu verschieben, darauf zielt ja dieses Hit- und Lit-Konzept ab. Aber Lit zum Beispiel, Low-Intensity-Training, habe ich jetzt gelernt wiederum aus einem Video von Mr. Sanders und auch über Quellen, die nach Norwegen reichen. Ja, Lit kannst du auch nochmal unterteilen. Das ist halt nicht nur trab mal im 6-Minuten-Tempo durch die Gegend und mach ein bisschen Volumen. Sondern das unterscheidet sich dann noch, je nachdem, mit welchem Zonenmodell du argumentierst und diskutierst. Aber da gibt's auch verschiedene Geschwindigkeiten. Bei dir auch?
Ja, also definitiv. Also ich sag mal, ich kann ja auch, ich laufe ja im Dauerlauf auch im Grundlagenbereich, sag mal, von 5-Minuten-Tempo bis 4:10. 4:15, was dann ein bisschen zügiger ist. 4 Minuten auch noch, aber das wird dann, würde ich schon sagen, muss man gucken, weil das ja so ein ganz komischer Mischbereich ist. Aber definitiv sollte man alle Bereiche, denke ich, abdecken, aber kommt drauf an, in welcher Trainingsphase, so wie du das so halt schon sagst, ne? Also, wenn du jetzt relativ viel hochintensiv trainierst, bin ich der Meinung, brauchst du nicht jeden Dauerlauf bei 4 Minuten Tempo machen.
Nee, das glaube ich auch. Da geht's dann schon wieder in Richtung dieser Ökonomisierung und Senkung der Laktatbildungsrate, dass du quasi nicht so viel anhäufst. Das macht man ja dann durch Schwellentraining. Aber wir reden nicht nur über die, naja, ich nenne sie jetzt mal umgangssprachlich, obere Schwelle, also nicht nur die anaerobe Schwelle, sondern es gibt darunter noch eine ventilatorische Schwelle, wird auch aerobe Schwelle genannt. Oder man könnte es auch das obere Ende des Grundlagenausdauerbereiches nennen. Ja, dass so quasi, wenn du sagst, du kommst Richtung 4:10, 4:15 pro Laufkilometer, dann bist du wahrscheinlich eher in der Nähe der aeroben Schwelle unterwegs als ganz unten, so im Lit-Bereich. Und dieser Bereich soll sehr interessant sein, um quasi auch sein Training noch effektiver zu machen. Ja, nur ist es aber wahnsinnig schwer, den Bereich exakt zu treffen. Weil wenn man in den Mischbereich kommt, wo dann quasi schon wieder zu viel Kohlenhydratstoffwechsel, zu viel ohne Sauerstoff, also anaerober Stoffwechsel sich da reinmischt, ja, dann ist das Training wieder nicht so sauber und die Wirkrichtung wieder nicht so klar. Und am Ende ist dann wahrscheinlich auch die Ermüdung von dem Training zu groß. Also das ist so ein bisschen Gestocher im Dunkeln. Und so ähnlich wie du auf dem Rad versucht hast, deinen Fat-Max-Bereich zu avisieren. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor, als ob es auch einen Fat-Max-Bereich beim Laufen gibt. Und das ist eher so das obere GA1. Ja, also Umgangssprache. Ich weiß nicht, wie man es ganz exakt beschreibt, so dass es auch jeder versteht. Aber es ist halt dann bei dir nicht 5 Minuten Lauftempo, sondern eher so 4,20, 4,15. Ja, und das ist ein mega spannender Bereich. Da kann man noch dran rumspielen an dem Bereich. Da kann man noch sich mehr reinschaufeln.
Ja, also kann man auf alle Fälle machen. Die Frage ist halt dann immer, also wie du halt schon sagtest, ne, also ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber redet habe, die Norweger, die machen halt ja, wenn man jetzt davon ausgeht, die haben zum Beispiel auf Fuerteventura vor 2-3 Jahren haben die 3-1 trainiert, also 3 Tage hart, einen Tag locker, wieder 3 Tage hart und in diesen 3 Tagen halt 4 Intensitäten, also am ersten Tag 2, der nächste Tag GA, also nur Grundlage und den nächsten Tag wieder 2 Intensitäten, aber jetzt denkt man, okay, Intensitäten, oh, 4 hochintensive Einheiten, nee, das war halt nicht so, sondern so wie du sagst, das waren halt Einheiten, die quasi für die jeweiligen Athleten an der Schwelle waren oder deutlich drunter oder auch in diesem Bereich und die das als Intensität definiert haben. Und dann ist es halt schon wieder was anderes und dann ist es halt einfach zu bewerkstelligen. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Wir haben das jetzt ja auch auf Fuerteventura und jetzt vor allem im Radfahren mal versucht, in diesem Fat-Max-Bereich zu arbeiten. Der ermüdet mich halt nahezu gen Null, ne? Also das ist jetzt... Also es ist halt für mich wirklich entspannt und ich bin nächsten Tag halt, als ob ich Grundlage trainiert habe.
Ja, ist spannend, aber du hast trotzdem deinen Effort am Ende erhöht und hast mehr umgesetzt und für deinen Körper wahrscheinlich einen höheren Trainingsreiz gesetzt. Und darauf könnte ich auch nochmal hinaus, das Stichwort Intervalle ist ja bei uns Age-Groupern immer so gesteckt, ein Intervall ist etwas Hartes, ja. Also wenn ich Tausender-Intervalle auf dem Platz laufen gehe, dann sind die so hart, dass ich nach dem letzten völlig im Eimer bin und nicht noch einen schaffen würde. Ja, wenn ich 5 mache, dann sind die am Ende völlig ausgereizt. Und das ist halt wahrscheinlich nicht ganz optimal, wenn man jetzt aus professioneller Trainingssicht betrachtet. Ja, also man muss dann wieder diese Gesamtbelastung im Auge haben und so weiter. Aber es gibt halt auch Intervalle, die deutlich weniger intensiv sind und trotzdem ihre Berechtigung haben und vor allem im Profisport viel benutzt werden.
Ja, also ich denke halt, das, was du halt sagst, bei Altersklassenathleten, also das ist Fluch und Segen zugleich. Dadurch, dass sie ja nicht so viel Umfang machen, gibt es ja dann auch die Möglichkeit, dass sie sich in dem einen oder anderen Training jetzt körperlich komplett ins Jenseits befördern können. Aber der Profi oder auch jemand, der viel Umfang trainiert, der denkt ja auch schon wieder an den nächsten Tag, was kommen könnte und was ich machen muss, um halt wirklich nicht das alles zu überreizen, weil er das den nächsten Tag das Training schon wieder beeinflusst. Das fängt bei der Ernährung an und hört dann aber auch wirklich bei der Intensitätssteigerung auf, dass man da halt einfach nicht übertreibt halt.
So sieht's aus. Und wenn man schaut, was zum Beispiel der Jakob Ingebrigtsen, Die veröffentlichen ja auch viel hier. Team Ingebrigtsen gibt es ja sogar eine Daily Soap oder sowas in der Art in Norwegen. Kann man sich auch irgendwo angucken, habe ich neulich gesehen. Ich glaube auf Netflix oder sonst wo. Findet man.
Kannst du auch auf YouTube,
ja,
die ersten
stimmt,
Folgen,
auf YouTube
die sind richtig.
Mega spannend. Aber wenn man zum Beispiel mal schaut, was der macht, der läuft zum Beispiel Intervalle, die deutlich unterhalb seiner Renngeschwindigkeit sind. Ja, wo dann jeder, der so mit Triathlon-Training so zu tun hat und aus dem Age-Grupper-Bereich kommt, der denkt dann, ja, sind da dann keine Intervalle? Ja, also du musst ja, wenn ich jetzt überlege, okay, wenn im Triathlon alles geil läuft, olympische Distanz, dann bin ich so sagen wir mal, 40 Minuten oder drunter Laufgeschwindigkeit. Bedeutet auf dem Tausender 4 Minuten, rechnet sich einfacher, dann muss ich doch die Intervalle definitiv unter 4 Minuten laufen. Sonst sind es doch keine richtigen Intervalle. Wenn ich das jetzt umrechne, nach dem Beispiel, was ich da gesehen habe, ja, dann würde der deutlich über dieser Geschwindigkeit, also langsamer unterwegs sein. Und es bringt trotzdem was, einfach aufgrund der Wochendichte und der Wiederholungszahl. Ja, wenn ich dann, keine Ahnung, mal, was sie da machen, geile Programme, erinnert so ein bisschen an Emil Zatobek. Ja, 10 mal 400, 20 mal 200, 40 mal 100 und das Ganze dann wieder hoch. Ja, also sowas zum Beispiel könntest du wahrscheinlich nicht in Race Pace machen, dann wärst du tot danach.
Naja, also ja, und auch energetisch, ne? Also so wie du halt sagst, du musst ja erstmal dann auch theoretisch das alles aufnehmen, was du da wegpulverst. Das wird wahrscheinlich nicht gehen und deswegen halt wahrscheinlich diese ganz klare Intensitätssteuerung, um halt keine Gefahr einzugehen, dass das Volumen halt wieder nicht passt, ne?
Ja, das ist der schmale Grat, ne? Zwischen dem Volumen und der Intensität. Das Ganze ergibt ja zusammengerechnet die Belastung. Ja, und da gibt's halt einen gewissen Punkt, ab dem es dann nur noch bergab geht. Ja, also wenn du jeden Tag so trainierst wie Rasmus Svenningsen, ja, dann besteht durchaus das realistische Szenario, dass du Ende April auf der Intensivstation liegst.
Also ich hatte ja das Glück, ein Urgestein des Triathlons für euch hier im Podcast zu interviewen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt kommenden Montag kommt oder in 14 Tagen am Montag. Aber also einmal war es Jonas Schombuck und auch Faris Al-Sultan. Und er kommentiert das so, weil dass Philipp Barke, der bei ihm trainiert, ja auch gesagt hat, oh, so, wir könnten da auch mal das versuchen und so. Und er meinte halt, es gibt halt so ein paar Athleten, die haben das gemacht. Zum Beispiel Mario van Honecker soll auch damals ähnlich trainiert haben. Aber dass für 95% der Athleten das Training von Rasmus der sichere Weg ins Grab sei.
Das sieht so aus, ja. Ich habe da die aktuelle... Meine Lieblingseinheit von Rasmus, wir können eine neue Rubrik aufmachen, die Rasmus-Einheit der Woche. Nachdem er wirklich sich sehr, sehr hart abgeschossen hat mit einer über 200 Kilometer langen Radausfahrt, ist er am nächsten Tag einen Recovery-Run gelaufen. 14 Kilometer im 4:13er Pace. Klingt sehr nach Urlaub, ganz entspannt, locker weggejoggt. Das ist für ihn Recovery, würde ich jetzt auch nicht 1:1 unterschreiben.
Nee, also alles gut und definitiv, also auf alle Fälle ist das interessant und man kann reinschauen, aber ja, er hat auch zum Beispiel bei mir gesagt, dass er halt im Schwimmen jetzt gerade denkt, dass er da so ein bisschen nicht irgendwie, ja, dass er gerade ein bisschen struggelt und da das sich nicht irgendwie so entwickelt, wie er das gerade gerne würde und es hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Grundermüdung halt einfach zu hoch ist, ne? Also wenn du halt vielleicht auch nicht vom Schwimmen kommst, sondern aber immer irgendwie so ein bisschen grundplatt bist, dann kommt halt im Wasser echt nichts mehr raus, ne? Und ja, aber definitiv bei ihm scheint es ja trotzdem der richtige Weg zu sein und zu funktionieren, aber klar, also 4:13 Regeneration ist interessant.
Definitiv. Und was du auch sagst, das Thema Ermüdung, ja, es gibt tatsächlich, naja, sagen wir mal so, Tendenzen in der Sportwissenschaft, die davon ausgehen, dass noch mehr HIIT-Training, noch mehr hochintensives Training auch noch mehr bringt. Ja, wenn man den Anteil von 10 oder 20% vielleicht auf 30, 40, 50% erhöhen würde, dann würde das in der Theorie mehr bringen, mehr Leistung, mehr Effekt. Aber es ist bis jetzt noch nicht einer Probandengruppe gelungen, das Ganze nachzuweisen, weil die das einfach nicht durchhalten.
Ja, das ist komisch. Und ich muss ja auch nochmal ganz kurz über ganz HIIT und so, was immer so ein bisschen fehlinterpretiert wird, was ich auch von einem Gespräch zwischen verschiedenen Trainern auf Fuerte kennengelernt habe. Die Studie mit den 20%, ne, die wird ja oft so versucht, also wird das ja versucht, in quasi Trainingszeit umzurechnen. Ne? Also wenn ich jetzt eine 1,5 Stunden Rad fahre, dann sind davon nur 30 Minuten hochintensiv bei 3 mal 10 Minuten. Ne? Aber diese Studie, die damals dieses 20-80-Prozent-Prinzip erwähnt hat, hat die Prozentzahl anhand der Einheiten analysiert, ne? Das, was du halt gerade sagst.
Ja.
Und daraus wird halt ein ganz anderer Schuh, wenn ich von 10 Einheiten zwei Einheiten mit hochintensiven Einheiten machen, dann sind das 20% und dann ist das nicht Zeit und dann stellt sich das Verhältnis schon wieder anders dar, ja. Weil ich habe in meinem Leben noch nicht zeitlich 20% geschafft.
Nee, ist auch nicht möglich. Und wenn ich bei mir reingucke, ich lade ja alles fleißig hier in so eine Plattform rein, kannst du analysieren, in dem Bereich, den man jetzt unter HIIT zählen würde, auch wenn man großzügig zählt, ja, kommt von der Zeit her auch nicht mehr als 5% zusammen. Ist einfach, ist Mission Impossible. Das ist quasi tatsächlich das Missverständnis. so wie du auch schon letztens gezählt hast, wenn du jetzt meinetwegen 30-30er machst, zählst du ja die komplette Zeit. Ja, weil es einfach auch Blödsinn ist, diese 30 Sekunden Pause rauszustreichen. Weil das ist halt eine Session, eine Hit-Session. Ja, und da kannst du jetzt ein bisschen hin und her diskutieren. Wie rechnest du? Kommst du dann durch deine Rechnung auf 5%, auf 10% oder auf 20%? Aber wichtig ist, der Konsens muss sein, das ist nicht 20% jeglicher Trainingszeit. Das habe ich genauso gelesen wie du. Ist einfach unmöglich. Das hält ja kein Mensch aus. Und da muss man echt aufpassen, ja. Also wenn man hier so gefährliches Halbwissen aufschnappt und sagt, okay, ich mache 20% hochintensiv, ja, dann wird man das 2-3 Wochen lang durchhalten und spätestens dann hat man ein Riesenproblem. Also die Mischung macht's.
Also wer das schon hier von unseren Hörern mit Zeit 20% umsetzen kann, ist schon mal kriegt auf alle Fälle den Golden Aloha Color Award. Ich glaube nicht mal, dass das eine Woche schaffbar ist. Aber klar. Und
das
deswegen,
ist auch höchstens. Höchstens, wenn man bei 3 oder 4 Stunden pro Woche im Umfang ist,
ja.
Dann hat man genug Regeneration, dann schafft man das. Aber nicht, wenn du bei 10 Stunden bist, ja. Dann wird das schon richtig knapp.
Ja, das stimmt, aber diejenigen, die das dann machen, die müssten halt dann aber auch ein gutes GA-Niveau haben. Weißt du, die machen dann halt diese hochintensiven nur 4 Stunden die Woche, aber sonst machen sie halt auch, wie du, 8-9 Stunden über einen langen Zeitraum, damit sie halt auch Grundlage haben.
Ja, müsste man haben. Übrigens, ich hatte genau letzte Woche wieder meine sogenannte Hit-Woche und ich muss sagen, das Ende war etwas unrühmlich. Ich war tatsächlich am Sonntag bei der letzten von diesen doch recht knackigen Einheiten, war ich so gegrillt, ist die Kurbel festgegangen beim Radfahren.
Ach krass, hast du schon zum Radmechaniker gebracht? Ist das Lager kaputt, ne?
Das war irgendwie so eine temporäre Erscheinung, jetzt geht's wieder. Aber Das war eine Session, das wären eigentlich 1,5 Stunden gewesen und immer alle 5 Minuten einen 30-Sekunden-Sprint. Weißt du, und den Rest so im oberen GA, in dem Fat-Max-Bereich, in dem geschätzten. Und ich habe dann nur 8 Dinger geschafft und 1 Stunde und habe dann einfach abgeschaltet. Es ging nicht, ich habe es nicht mehr rumgekriegt. Habe erst runtergeregelt, bin dann auf 90% gefahren. Und dann habe ich selbst das nicht mehr rumgekriegt. Das ist einfach alle. Und das ist auch eine schöne Erfahrung, dass am Ende einer solchen Hitwoche, wo man in der 5. intensiven Session steckt, dass er einfach auch mal Schluss ist.
Ja, und deswegen, aber alles gut. Und dann kann man halt auch, wie du sagst, ne, denn da irgendwie noch was rauszuholen oder rauszureißen, wenn eigentlich nichts mehr geht, macht dann halt auch wenig Sinn.
So sieht's aus. Und deswegen genieße ich diese Woche relativ wenig Intensitäten. Nur so mal so ein bisschen antippen und dafür soll Richtung Wochenende ein paar Stunden noch zusammenkommen. Mal gucken, ob ich die umgesetzt kriege, aber ansonsten fühlt sich der Körper insgesamt ganz gut an. Es geht in die richtige Richtung. Du siehst gerade ein bisschen platt aus hier in meinem Video, aber deine Leistungsdaten sehen auch ganz gut aus.
Nee, ich bin eigentlich, also das täuscht wirklich. Also ich bin wirklich erstaunt, dass 5 Wochen Trainingslager mit nicht diesen typischen alten Prinzip 42 Stunden sich so gut angefühlt haben. Also ich muss halt sagen, so nach 18, 19, 20 Tagen hatte ich mal so 3-4 Tage so Müdigkeit und danach wurde es eigentlich immer besser und ich kam jetzt wieder. Klar, das bisschen Umstellung mit der Kälte und so weiter, aber ich habe dieses komplette Plattheitsgefühl oder dass man komplett breit ist vom Trainingslager gar nicht. und muss sagen, dass mir das in der Gänze wahrscheinlich echt ganz gut getan hat, vielleicht 1-2 Stunden weniger die Woche zu machen, aber da 4-5 Wochen am Stück. Und ja, deswegen bin ich jetzt wirklich gespannt, wie die Ruhe darauf wirkt und was dann die Daten hergeben. Aber ja, vom Gesamtumfang muss ich sagen, dass ich, glaube ich, echt die 5 Wochen echt gut durchgekommen bin. Natürlich, alle veröffentlichen jetzt ihre Werte, ne? Und Trainingsstats jede Woche. Und am Anfang des Trainingslagers waren die Jungs ja auch im Erdinger Camp drüben, ne? Und die waren ja aber nur 14 Tage da und da kann man sich ja nicht von frei machen. Auch ich gucke dann mal, was der ein oder andere trainiert. Und dann habe ich schon so gedacht, ja, die machen ja schon alle ihre 32, 33 Stunden. Und wir machen jetzt hier 29. Ich fühle mich noch gut, wir könnten auch noch draufpacken. Aber dann über 5 Wochen hinweg, ohne danach 2 Wochen wieder abzureisen und Entlastung, denke ich, war das für mich definitiv der bessere Weg.
Denke ich auch. Es sieht mega konstant aus. Ich habe dich ja im Strava Club immer verfolgt. Du warst die letzten Wochen immer ganz weit oben. Sehr, sehr schön. Da stehen halt so zwischen 29 und 31, 32 Stunden die Woche. Ich weiß aber, dass bei dir ja noch mehr dazukommt, ja, mit dem ganzen Athletikkram. Du machst sehr viel Stabi, dehnst dich auch viel. Natürlich zählt man das jetzt nicht 1:1 mit, aber das läppert sich ja am Ende zu einer Gesamtform im Prinzip und trägt ja alles seinen kleinen Teil dazu bei. Du hast die Zahlen veröffentlicht auf Instagram, wie viel zusammengekommen ist. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Das sieht gut aus. Es sieht sehr grundsolide aus. Ja, jetzt kommen die nächsten Steps. Haben wir ja schon besprochen. Wurde nochmal in die Details geschraubt. Ich bin mega gespannt, was bei der Leistungsdiagnostik rauskommt, was du da für neue Grenzen oder nicht Grenzen, wie sagt man? Naja, halt Benchmark setzt, so dein Ausgangspunkt für das alles, was jetzt dann demnächst noch kommt in dieser Saison. Ja, und dann bin ich schon aufgeregt, was du nun sagst. Was sind die Wettkämpfe?
Ja.
Sehen wir am 3. April einen Wettkampf oder sehen wir erst später einen? Oder in welche Richtung läuft es? Wann wird da entschieden final bei dir?
Heute. Ich habe nachher jetzt Gespräch mit dem Trainer um 14 Uhr. Deswegen nehmen wir zwischen 11 und 12 Uhr auf. Und nächste Woche kann ich dir dem Jahr sagen.
Da kommt das Announcement. Alles klar. Ja, aber ey.
Naja, ich mache das Announcement hier im Podcast, machen wir das.
Na, selbstverständlich. Also Südafrika ist nach wie vor sicherlich mit auf der Liste. 3. April. Das Rennen scheint gut besetzt zu sein. Man hat jetzt doch schon den einen oder anderen gesehen, der sich bekannt hat dazu. Nils Frommholt wird starten. Bocky wird starten von Pushing Limits.
Franz
und dann werden wir sehen, wer sich da noch dazu gesellt.
Also die Franz Löschke ist noch am Start, Jesper Svensson wird am Start sein, hoffentlich diesmal ohne Fahrfehler. Jesper Svensson hat auch ein gutes Ironman-Programm, also der macht am 3. April Ironman Südafrika und am 25. April Ironman Texas.
Okay, hat der eine Qualifikation für irgendwas schon? Oder?
Nee, gar nichts.
Ja, okay.
Ja, kann man mal machen. 3 Wochen, 2 Ironman, 2 verschiedene Kontinente.
Ja, warum nicht? Also für mich wäre es jetzt nichts, aber wer Spaß dran hat.
Genau, nee, aber auf alle Fälle, wie du halt schon sagst, ne, alle, die jetzt nicht auf St. George setzen, werden dann da sein. Ich bin auch mal vor allen Dingen auf den 70-3 ist jetzt gespannt, weil dort werden jetzt schon die ein oder anderen Kurzdistanzler reinstechen, die alle in PTO-Ranking quasi nach vorne wollen. Da denke ich, werden Anfang des Jahres auch richtig gut besetzt sein. Also wir haben ja jetzt Dubai, dann Lanzarote, dann 70-3 Oceanside in Amerika Anfang April oder auch Challenge Jaloux. Und ja, soweit ich weiß, ist auch Challenge Miami richtig gut besetzt. Also Jonas Schomburg ist zum Beispiel am Start. Ich denke, Frodo wird wahrscheinlich auch wieder da sein, aber wissen tue ich es nicht, aber ich kann es mir vorstellen. So 50-50. Ja, und da ist auf alle Fälle ordentlich Feuer im Kessel Anfang März.
Ja, ich denke auch. So dieses ganze Wettkampfjahr haben wir ja auch schon mehrfach drüber sinniert. Ist einfach mega spannend. Es hält ganz schön viel für uns bereit. Nicht nur 2 Weltmeisterschaften auf der Langstrecke, sondern auch noch ganz, ganz viele andere hochattraktive Rennen. Und dadurch, dass viele Superathleten noch keinen Slot haben, wird man auch viel gut besetzte Rennen sehen weiterhin. Also ich glaube, es wird schwierig, taktisch zu starten irgendwo, dass du sagst, ey, Südafrika, sind mir jetzt schon zu viele gute Namen auf der Liste. Ich gehe jetzt 3 Wochen später in Florida an den Start, da wird es genauso hart sein. Ja? Da kommen die ganzen Amerikaner dann dazu, die auch noch irgendwas reißen wollen. Also ich glaube, man muss in der Szene als Profi bei sich sein, auf sich gucken, seine Hausaufgaben machen und dann für sich persönlich das beste Setup raussuchen, um den Wettkampf zu machen. Aber sowas wie Bedingungen, Strecke, Zeitverschiebung, das spielt natürlich auch alles irgendwo eine Rolle.
Ist klar. Ja klar, muss man beachten, aber weil du jetzt sagst, wenn Rennen und so weiter von beim Profis, der Rennkalender ist voll. Ich habe mal eine Frage als Trainer an dich. Du hast ja Micha als Athlet und ich habe vernommen, dass leider sein erstes Rennen jetzt gecancelt wurde. Was macht er? Und ja, was steht bei dir an als erstes Rennen, wenn jetzt der Leipzig-Marathon leider verschoben werden musste aufgrund der Unsicherheiten oder zu wenig Anmeldungen und so weiter?
Ja, über die Gründe braucht man nicht spekulieren. Es ist halt einfach schade. Ja, das bleibt festzustellen. Es war angekündigt, der Leipzig-Marathon für den 10. April, glaube ich. Und da wollte Micha den Halbmarathon laufen und seine 90 Minuten unterbieten. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich glaube, er hat nicht wirklich Lust, jetzt stattdessen nach Hannover zu fahren oder sowas. Ja, das ist nicht in der Range. Und ich glaube auch Berliner Halbmarathon, so im Massengetummel bei 30.000 Teilnehmenden, ist auch nicht so sein Favorit. Vielleicht werden wir in Eigenregie laufen. Ja, dann mache ich einen Begleitläufer und werde ihn anbrüllen, 20 Kilometer lang. Und ein bisschen was zu trinken bereithalten. Keine Ahnung, ist ehrlich gesagt noch nicht entschieden. Es ist erstmal ein kleiner Niederschlag gewesen in der letzten Woche, dass wir eben noch nicht durch sind. Ja, jetzt wird schon wieder über Freedom Day diskutiert und wann können wir wieder alles machen. Finde ich auch gut, macht Hoffnung für unsere eigenen Events, die ab Ende Mai stattfinden sollen. Jetzt für das Persönliche ist halt schwierig. Wie gesagt, Micha überlegt noch, was er macht. Trainieren tut er erstmal wie ein Großer. Ja, auch gestern wieder Intervalle am Berg gemacht mit kompletter Zerstörung. Also, das nimmt er sehr ernst, das Training. Ich hoffe, dass ich ihn wieder regeneriert bekomme für das nächste Training. Ja, bei mir persönlich, gute Frage, denn wir wurden auch über Instagram gefragt, dass wir das vielleicht nochmal abgleichen können. Denn es gibt einige, die so ein bisschen, ja, die Berliner Crew hier auf dem Kicker haben und das Duell suchen. Ich bin da ganz offen. Ich spekuliere ein bisschen auf den Neuseenmann-Triathlon vom Ronny Winkler. Der ist am 28. Mai. Wenn, dann olympische Strecke. Habe ich aber noch nicht familiär abgesprochen. Von daher gibt's da noch keine Terminfreigabe. Muss gucken. Dann steht für mich als erstes kleines Highlight am 25. Juni die Sprint Deutsche Meisterschaft der Altersklasse auf dem Zettel. Ich stelle mich den alten Säcken, Kalle.
Wo?
Das findet in Berlin statt. Vom Wannsee zum Olympiastadion. Das haben die 2019 mal erfunden im Rahmen der Finals. Und das soll dieses Jahr wieder stattfinden. Habe ich mich schon angemeldet für. Habe ich Bock drauf. Und es ist DMAK.
Ist es Massenstart oder ist es jeder AK für sich?
Ehrlich gesagt, weiß ich das noch nicht. Ich weiß nur, es ist auch ein Ligarennen geplant. Die starten auf jeden Fall separat. Ich weiß nicht, ob es gleichzeitig wieder Deutsche Meisterschaft Elite ist innerhalb des Ligarennens. Keine Ahnung, das war schon mal so. Es wird für die Altersklassen einen separaten Start geben. Ich hoffe auf einen Massenstart, finde ich geil. Kann ich mich da schön irgendwie einsortieren und sehe dann vielleicht nicht direkt die Konkurrenz. Das macht mich dann nicht ganz so wuschig. Weil ich glaube, es gibt ziemlich viele alte Herren, die noch sehr schnell unterwegs sind.
Ja, das glaube ich auch.
So, und dann persönliches, emotionales Highlight, Leipzig-Triathlon. Anmeldung ist getätigt. Ja, ich habe Bock. Und Termin ist erstmal angekreuzt und intern freigegeben. Also ja, solltet ihr eigentlich nichts im Wege stehen. Ja, und wie es dann weitergeht, es gibt dann noch die Möglichkeit, Ende August mal einen Mittelstreckentriathlon in Berlin zu machen, beim Berlin-Man. Und 11. September im Rahmen des Ironman 73 Örkner würde ich da auch die olympische Strecke in Angriff nehmen. Ja, weil ich mich...
Ja, das sieht ja schon nach einem guten...
Der großen Konkurrenz.
Guten Kalender aus.
Ja, sieht gut aus, ne?
Ja, ist schon ein bisschen was auf der Agenda und nicht zu wenig, würde ich mal sagen.
Genau. Also für mich, ich habe das auch nochmal trainingstechnisch übersetzt, bedeutet das eigentlich, VO2 Max muss hoch. Ja, ich muss Speed reinkriegen für die erste Session, für den eventuell stattfindenden Olympischen für mich und dann als kleinen Peak diese Sprintdistanz, weil da musst du ja wirklich schnelle Beine mitbringen. Danach kann man so ein bisschen an der Schwelle arbeiten und mehr so Richtung Mittelstreckentraining gehen, habe ich mir überlegt. Ja, ein bisschen ökonomisieren, Laktatbildungsrate runter, dass falls ich das machen sollte mit der Mittelstrecke, dass ich da auch eine Chance habe, nicht leer zu laufen. Ja, ist mir ja bislang noch nicht so gut gelungen, so Mittelstrecken bin ich immer der Kandidat gewesen, der gut schwimmt, dann auf dem Rad sich übernimmt und beim Laufen wandern geht. Und das will ich natürlich dann mal vermeiden. Also, aber wie gesagt, da ist es noch alles noch nicht so richtig ausformuliert, die Pläne. Und am 11. September in Erkner muss ich natürlich glänzen. Das ist ja quasi Heimrennen.
Ja, da erwarten wir viel und da steigt auch der Druck so, ne? Also das muss man ja jetzt schon mal sagen.
Absolut. Also da kannst du auf jeden Fall nochmal richtig Druck machen.
Ja, nee, aber klingt doch gut. Ich muss sagen, dass es auf alle Fälle spannend ist und ja, da schauen wir auch, wie die Vorbereitung bei dir verläuft und hoffentlich und ganz sicher, dass wir dies Jahr gesund durchkommen mit dem Fuß, dass da nicht nochmal was passiert.
Oh ja.
Und dann... dass die Konkurrenz aus Berlin dir das eine oder andere gute Battle abliefert.
Ich bin da sehr, sehr guter Dinge. Wir sind auch über Strava im Austausch miteinander. Ja, also ich wurde gestern schon gebeten, es reicht langsam mit dem Training. Ich könnte wieder ein Stück zurückfahren. Mache ich natürlich nicht. Ich bin für Februar bin ich echt top drauf, top in Schuss. Ich kann sagen, es läuft alles nach Plan, obwohl ich letzte Woche ein kleines bisschen Ernüchterung erlebt habe. Ich dachte, ich bin hier auf dem Rad schon mal wieder einen Sprung weiter und kann ja so krasse Wattwerte für meine Verhältnisse inzwischen. Aber dann habe ich die Rolle kalibriert und bin jetzt wieder back to basic. Ja, es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht herausragend. Also die zeigt jetzt wieder das Richtige an. Also alle, die schon gedacht haben, alter Schwede, was kann der fahren? Kann er nicht. Ja, es ist, Ausdauersport ist ein ehrlicher Sport. Ja? Stück für Stück, mühsam ernährt sich's und Consistency ist key. Und hast du noch irgendwelche Sprüche, die wir droppen können, dann wird unser Phrasenschwein noch etwas gefüllt.
Nee, das jetzt reicht's heute schon mit guten Sprüchen.
Definitiv. Das,
ja, deswegen. Naja, Konrad, dann verabschiede ich dich mal heute in deinen Mittwochnachmittag.
Danke, danke. Gleichfalls. Ich wünsche dir jetzt erstmal ein schönes, konstruktives Gespräch. Setz dich durch, ja. Versuch das Beste rauszuholen. Und
ich verhandle richtig.
Mach einen schönen Rennplan für die erste Saisonhälfte. Ich bin schon mega gespannt. Und natürlich auf nächste Woche. Ja, also der Ausblick, was dich da erwartet. Du nimmst uns mit, hast du gesagt. Ja, Social Media ist auch King. Und ja. Dann werden wir sehen, in welche Richtung die Reise weitergeht. Ich freue mich drauf.
In dem Sinne, Aloha, Grüße nach Berlin.
Aloha, Kalle.